mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Ladies and Gentlemen, heute freue ich mich ganz besonders, denn es ist ein Mann bei mir zu Gast, von dem ich schon vorher geahnt habe, dass es mit dem gut laufen wird.
Was
und mein lieber Clemens, ja, unser Producer, der mir gegenüber sitzt, du wurdest Zeuge. Es war ein Gespräch, es perlte von einem zum anderen.
Bjarne Mädel, um das einmal kurz auszusprechen.
Ja.
Klar, man wusste ja vorher, super Typ, man hat es tausendmal gehört und er kommt her. Und der ist genau der super Typ, den wir erwartet hatten.
Ja. Und noch toller. Also der ist vor allem, der geht so mit und ich glaube, der war so froh, dass ich nicht so die üblichen Verdächtigen abgearbeitet habe. Der hat natürlich so eine Biografie, da stechen ein, zwei Sachen hervor und da geht jeder drauf. Und wir haben eigentlich, sage ich mal, das Tier von hinten aufgezäumt und haben uns mal angeguckt, was erzählt er denn so von alleine. Und es war ganz toll, weil ich finde, es ist so eine Mischung aus unglaublich viel Humor, unglaublich schlau und gleichzeitig aber auch dann doch manchmal ein bisschen philosophisch. Der ist eben auch nachdenklich.
Ja, dass der auch ein bisschen Tiefgang hat, das war zu erwarten. Kleiner Hinweis für alle Leute, die auf eine ganz bestimmte Chance schon immer gehofft haben. Bitte lange dranbleiben, es kommt erst ganz hinten. Aber für alle, die immer davon geträumt haben, für Bjarne Mädel die Klamotten am Set warm zu hauchen.
Ja.
Da ist ein richtiger Gesuch, den wir heute rausschicken.
Absolut. Also ne? wer heute auf eine bestimmte Jobbeschreibung passt, der kann sich dann melden und ganz eng in Zukunft mit Bjarne Mädel zusammenarbeiten. So viel können wir schon mal versprechen. Jetzt hören wir aber rein in ein gut gelauntes und sehr liebevolles, wie ich finde, Gespräch mit Bjarne Mädel, mit den Waffeln einer Frau.
Sind wir schon auf Sendung?
Ich bin schon mit vielen Leuten sehr nah.
Wir sind schon auf
Sendung,
schon
meine Damen und Herren. Bjarne Mädel ist heute bei uns.
Moin, ich freue mich.
Wir reden über Mundgeruch. Wir dachten, es ist ein schöner Icebreaker, es ist ein gutes Einstiegsthema.
Ja, genau, damit kann jeder was anfangen.
Nee, aber stimmt, seit ich Masken trage, denke ich mir, Gott, ich habe wahnsinnigen Mundgeruch. Aber ich glaube, und auch es
ist
hängt
mir
auch
jetzt
in der
eben
Maske
nicht aufgefallen.
Fest. Nee, oh Gott, ich finde das das Schlimmste, weil ich kenne, ich habe zum Beispiel mal ein paar Leute in meinem Leben getroffen, auch Prominente, die hatten so schlimm Mundgeruch, dass ich nicht mehr denen begegnen kann, ohne an diesen Geruch zu denken.
Es gibt einen Kollegen, bei dem mir das auch so, ganz toller Schauspielkollege, ich mochte nicht mit dem die Szene spielen oder habe versucht, mich immer so wegzudrehen, was inhaltlich keinen Sinn machte. Und ich habe mich nicht getraut und hat irgendwie die Garderobiere gefragt, was ist denn los? Und ich, ey, der hat einen Mundgeruch, ich kann es nicht tragen, wird richtig schlecht und so. Und dann ist die zu ihm, weil keiner sich getraut hat, ist die zu ihm hingegangen, Möhre heißt die Dame, die ist die tollste Garderobiere Deutschlands und die ist dann hingegangen und hat gesagt, ich glaube, du möchtest mal einen Fisherman, ne? Und dann hat der gesagt, nee, und hat gesagt, doch, das möchtest du. Und dann hat er es irgendwie selber kapiert. Ich meine, ich glaube, es war einfach so ein Tag, wo der irgendwie Magen hatte oder so.
Ja,
also
manchmal
das
hat man
Übel
Magen
kommt von weiter her.
Oder wenn man nicht trinkt. Manchmal sagen doch auch Leute zu einem ähnlich wie ein Fisherman, trink doch mal was.
Ja,
ich kann merken, dass ich so ein bisschen schmatzig bin.
Habe ich schmatzig? Nee, aber du riechst.
Du riechst so schlimm. Nein, aber du riechst ganz gut. Ich habe ja gerade schon mit dir, also soweit es sozusagen aus hygienischen Gründen möglich war, ich trinke mal einen Schluck, geschmust, kann man ja beinahe sagen. Und ich wollte dich fragen, gleich zu Beginn, wie kannst du es dir erklären, dass alle Frauen so wahnsinnig auf dich abfahren?
Das ist mein Aussehen.
Ja,
das ist einfach die Optik, glaube ich.
Ja, aber es ist auch das, was
so
du versprichst.
Wenn man so ein Sexsymbol ist, ne, auch Objekt, möchte ich sagen, dann ist das einfach so. Das kann man selber gar nicht erklären. Das ist einfach. Nee, ist es tatsächlich so? Ist es doof, sowas über einen selber zu sagen? Die Frauen mögen mich, oder was?
Ja, die Frauen mögen dich. Die Frauen finden, das ist eine Mischung aus, ich weiß gar nicht,
Mitleid,
was das ist.
Sorge und Geheimnis.
Nee, ich glaube, das ist weil man eben doch, man merkt ja an, dass in dir natürlich so ein Tier steckt auch irgendwie.
Was ich nur selten rauslasse.
Ja. Aber,
und darauf wartet man, glaube ich.
Ja, weil man will die Einzige sein, die sieht, dass man sagt, ich hab's, sonst hat's nie jemand gesehen, aber ich hab das Tier gesehen.
Ihr denkt, das ist so ein ganz netter, braver, ne? Aber Leute.
Genau, ich kann euch mehr erzählen.
Ja.
Das ist der Satz, den ich mir vorgenommen habe, heute, wenn ich nach Hause komme, bei meiner Familie loszulassen. Ich möchte keinen Druck machen, aber es wäre natürlich wahnsinnig schön. Nee, ich glaube, es ist die Mischung aus vergeistig und handwerklich begabt auch, weißt du? Ich glaube, man sieht dir auch an, dass du dazu in der Lage wärst, dich wirklich auch in Kanada durchzuschlagen. Aber vielleicht ist es auch nur in meinem Kopf.
Naja, ich habe zwei linke Hände. Das ist so, wenn man immer Handwerker spielt oder so Typen, die so bodenständig sind und die so alles können, und dann müsstest du mich privat mal erleben, wenn ich versuche, ein Bücherregal anzubringen. Also das ist, das stimmt nichts miteinander überein. Weil ja immer gefragt wird, wie viel von ihnen steckt in dieser Figur oder so. Ne? Mhm. Wenn ich handwerklich begabte Leute spiele, dann hat das nichts mit mir privat zu tun.
Okay,
das ist sehr weit weg.
Aber hast du schon viel Handwerkliches gemacht? Nein, ich sehe dich eher so als zurückhaltenden Schreibtischtäter.
Nee, ich habe mein erster Kinofilm hieß Könige der Nutzholzgewinnung. Da habe ich irgendwie mit Kettensäge im Wald Bäume gefällt.
Ja, aber
und
da
so
hast
Sachen.
Du dir auch bis auf den Knochen die Hand abgesägt, oder?
Nee, das war jemand anders. Das stimmt nicht ganz. Nee, bei dem Film war noch alles heil. Da habe ich das wirklich noch ganz gut hingekriegt. Habe auch, Motorsägen, Führerschein gemacht und so.
Das ist doch toll. Das ist ja wie ein Jodeldiplom.
Ja, da hat man was Eigenes. Wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, kann ich an die Kettensäge ran. Und ein Jahr später habe ich dann jemandem geholfen bei der Gartenarbeit in so einem Schrebergarten, und der hat mir dann die Säge durch die rechte Hand gezogen. Der ist so abgerutscht und hat dann da ja Unheil angerichtet. Sieht man aber jetzt nicht mehr. Ja, es war einmal quer durch, wirklich. Ich habe extremes Glück gehabt. Also einmal wurde es ganz toll vernäht, sodass es irgendwie noch funktioniert.
Ja.
Und ich hätte tatsächlich da meine Hand verlieren können und auch die Fähigkeit, mir die Schuhe zuzumachen zum Beispiel.
Und das ist nicht das Schlimmste, was man mit der rechten Hand macht.
Mhm.
Ja. Ich wollte das Gespräch, ich dachte, unauffällig, weil jetzt die richtige Zeit
kommt,
um in eine
ne?
leicht erotische Situation abzudriften. Aber du musst ja auch noch gar nicht, muss ja noch gar nicht sein.
Wir haben ja noch Zeit.
Wir haben doch noch
ja.
Zeit.
Muss ja nicht alles gleich am Anfang verballern.
Ja, aber ist es denn so, dass wenn du, würdest du denn gerne Sachen können und so? Weil es ist ja auch oft so, dass, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn Männer handwerklich sich betätigen, möchten sie vor allem, dass die Frau oder so daneben steht und einfach Sachen anreicht und auch die ganze Zeit sagt, toll, toll, toll. Also der Mann, der einfach nach draußen verschwindet und irgendwas baut und zurückkommt und sagt, ich bin fertig, den gibt's praktisch nicht.
Nee,
es gibt
stimmt.
nur den Mann, der rausgeht und sagt, kannst du jetzt, bräuchte ich mal eine Leiter oder oh, das ist dieses Brett ist sehr, sehr dick und so.
Ja, ja.
Man will auch diesen Zuspruch natürlich
also,
haben.
Also es gibt wenig, die das könnten, aber ich habe das Brett jetzt festgemacht. So, ne?
Oder
also viele andere hätten
die Decke
da schon
ist hier wahnsinnig dick ja. und so beim Bohren. Jedes Mal und man denkt dann immer, komm, ich mach's schnell.
Ja.
Weil es ist, glaube ich, dieses daneben, der Mann will nicht alleine was machen, weil dann würde ja nie auffallen, wie schwierig das jetzt gerade für ihn ist und die Überkopfarbeit und
das
so.
Das ist aber nicht nur beim Handwerken, das ist schon bei Hausarbeit auch so. Ne? Also das irgendwie in der Beziehung meistens, oder glaube ich, dass das bei vielen so ist, wenn man dann mal gesaugt hat, dann möchte man auch, und das eine Woche lang, gelobt wird.
Ja. Ja
da waren
so
ja Wollmäuse, das kannst du dir nicht vorstellen.
Ja, hast
ich habe wirklich,
ja,
hab wirklich mal gründlich, ich habe auch mal hinter der Heizung geguckt, weißt du so.
Es ist eben auch ein bisschen, aber ich möchte jetzt gar nicht so in so Klischees oder so, ja. Nee. Das ist wirklich, liegt mir wirklich fern. Aber mir ist auch eine Sache aufgefallen, dass zum Beispiel Männer sich ja oft noch Wochen später daran erinnern, wann sie Frühstück gemacht haben. Die können das ganz genau aufziehen, weil es so singuläre Ereignisse sind oder so. Die wissen noch, wann sie 2017 gestaubsaugt haben,
genau.
Weil das war halt einmal.
Als ich am 17. März gewischt habe. Ja.
Aber das machst du, oder? Das machst du. Da beteiligst du dich beim Wischen und Machen. Und
wenn ich was sehe oder wenn man irgendwo gar nicht mehr durchkommt, dann bin ich auch dabei. Ja,
ja. Ja. Mhm. Gibt es irgendwas, was du überhaupt nicht kannst? Also noch, nee, warte, wir haben jetzt bisher nur über Sachen gesprochen, die du nicht kannst.
Gibt es noch was
du
gar
gut?
nicht kannst? Weißt du, was ich wirklich gern können würde, ist toll singen tatsächlich.
Also aber du hast doch die Stimme.
Ich kann auch singen, wenn das so eine Rolle ist, die singt oder so. Aber jetzt so richtig wie bei hier diesen The Voice oder American
Wahnsinn.
Dings da, das rührt mich immer oder da bin ich auch echt neidisch, wenn ich so denke, oh ey, das wäre toll, wenn man irgendwie besser singen könnte. So.
Ja, bei mir ist ein bisschen so, dass ich bewundere das manchmal, wie die da bei The Voice, ich meine, das sind ja auch oft Leute, die einfach sonst so halt als Schuhmacher arbeiten oder keine Ahnung, und sich dann da so abgeklärt hinstellen, das muss man erstmal hinkriegen. Kein Blackout, nicht irgendwie, dass du den Text vergisst und so, und die hauen das da raus. Und dann, dass Menschen vor einem stehen und die Lieder mitsingen, das stelle ich mir auch toll vor. Ist mir auch nicht vergönnt, obwohl ich schon sehr lange singe. Ich mache auch große Konzerte, aber keiner kennt meine Songs.
Wenn man so Sachen sich zu Hause dann irgendwie auf dem Klo ausdenkt und das grölen dann 50.000 Leute mit oder
ja,
so,
Wahnsinn,
ne? Das
oder?
Muss schon irgendwie komisch sein, ja.
Wolltest du das werden als Kind? Wolltest du Popstar
nee,
sein?
Gar nicht, überhaupt nicht. Nee, ich habe auch gar nicht über Öffentlichkeit oder so nachgedacht. Ich wollte wirklich so ganz banal, wie das alle kleinen Jungs, ich wollte Fußballer werden. Weil irgendwie, ja, ich dachte, da verdient man ganz viel Geld und muss dann ab Mitte 30, dann früher hat man ja noch früher aufgehört. Also jetzt spielen die ja, bis sie 40 sind oder so. Aber dann dachte ich, danach hast du ausgesorgt, musst dann nicht mehr arbeiten. Die meisten können ja danach auch gar nicht mehr laufen oder haben irgendwie kaputte Knie.
Ja, und haben
Knie
trotzdem und, nicht ausgesorgt, die meisten, sage ich mal. Und nur kaputte Knie und kein Geld auf dem Konto ist wirklich worst of all worlds.
Ja, genau.
Und dann noch eine scheiß Frisur. Ja, genau.
Und ein Schnurrbart und eine Dauerwelle.
Ja, das war in unserer Zeit. Jetzt ist das ja, jetzt sehen die alle, also ich meine, es ist jetzt nicht mein Typ so, aber ich, wenn du manchmal das so dir anguckst, die sehen ja alle gut aus. Ich glaube, dass es so optische Ausfälle ist, sind gar nicht mehr erlaubt. Ich glaube, dass die nicht nur nach Können, sondern auch nach Look einstellen, ein bisschen bei den
Es gibt noch Ausnahmen, ne? Es gibt so Ausreißer wie Frank Ribéry oder so. Da denkst du dann auch.
Ja, aber der ist einfach wahnsinnig intelligent. Deswegen haben sie den, weil sie sagen immer, einen Schlauen brauchen würden, dann haben sie den genommen.
Genau, der gleicht das durch seine Intellektualität natürlich aus. Könnte ich noch so ein goldenes Steak haben, bitte? Ja. Nein, aber der ist ja wirklich ein bisschen gestraft. Auch hat er dann noch diesen Unfall gehabt, den er irgendwie stolz mit sich rumgetragen hat und so. Also ich wollte ihn jetzt gar nicht irgendwie so rausstellen.
Nein,
es gibt schon noch andere hässliche Fußballer.
Absolut, absolut. Da fallen uns noch ein paar Namen ein im Laufe des Tages.
Aber wenig Schnurrbärte tatsächlich unterwegs.
Nein, aber ja.
Weißt du, was Fußballer alle übrigens haben? Vielleicht spannendes Detail. Rasierte Beine.
Ja.
Alle, weil die so ständig eingecremt werden mit solchen Muskeln.
Genau, und dann kriegen die nämlich Haarwurzelentzündungen.
Ja, das ist auch nervig für die Leute, die das einmassieren müssen, wenn die dann immer durch so einen Pflaumen da durchmassieren müssen. Ich glaube, das ist einfach besser für die Arbeit der Physiotherapeuten.
Ich glaube aber, dass das sozusagen im normalen Pflegeprogramm eines Fußballers, und ich damit spreche ich wahrscheinlich nicht nur für Fußballer, sondern auch insgesamt für junge Männer, auch jetzt nicht mehr auffällt, ob man sich dann noch die Beine waxt, weil ich glaube, insgesamt wird sehr viel Zeit auf Körperpflege so verwendet.
Gerade untenrum, glaube ich auch.
Gar kein Haar mehr. Ja, nichts. Nee. Kein Haar. Da lobe ich mir Leute wie dich, die mit Sicherheit noch, sage ich mal, der Ursprünglichkeit auch Raum lassen.
Das erzeugt alles Bilder, was wir hier reden, ne?
Das möchtest du doch. Du bist doch erstens mal bist du freiwillig hier. Ist ja nicht so, dass du nicht wüsstest, wo du hinkommst. Ja. Und dann machen sich natürlich die Frauen Gedanken, wie das da bei dir. Und ich hatte versprochen, einigen Hörerinnen, ich versuche es rauszufinden.
Ja.
Gut.
Ist alles in Ordnung. Da muss sich keiner Sorgen machen.
Okay, da muss ich. Es gab noch keine Beschwerden. Sowas in die Richtung?
In die Richtung, ja.
Gut. Was mich noch interessiert, weil ganz viele Jungs, mit denen man redet, eigentlich alle, die hier waren, wollten Fußballer werden und alle waren auch so gut, dass sie es hätten machen können. Also nach eigener Aussage.
Ich war zu gut. Ja, ich hätte.
Wo hast du denn gespielt?
TSV Rheinbeck hieß der Verein. Ich war wirklich sehr lange Jahre auf der Ersatzbank, weil ich so klein war. Ich war bis zur 5. Klasse irgendwie 1,30 groß, also so hoch wie ein Tisch oder so.
Ja.
Und dann bin ich erst später gewachsen und dann auch erst später irgendwie zum Einsatz gekommen von Anfang an. Und ich war aber nie so begabt, dass ich da irgendwie wirklich...
Aber was konntest du gut? Warst du skrupellos? Warst du schnell? Oder warst du einfach so ein netter Typ, den man gerne dabei hat für die Party danach?
Nee, ich war schon schnell und wendig. Also war so irgendwie auch technisch nicht schlecht, aber nicht gut genug. Also es gibt ja so Leute wie Messi oder Ike Hässler oder so. Die sind ja auch klein, aber die sind dann so herausragend technisch. Ja. Und ich glaube, ich war einfach technisch ganz gut, aber für meine Körpergröße eben nicht gut genug. Also es war nicht wirklich eine
Karriere. Also stand nicht zur Wahl.
Stand nicht zur Wahl. Und auch nicht so lange. Also bis zur B-Jugend habe ich gespielt oder so. Und das dann war es vorbei. Dann habe ich schon mit dem Rauchen angefangen.
Und warst du cool?
So insgesamt als Kind oder so? Ich glaube ja. Also ich glaube, ich war schon immer humorvoll und lustig und so. Und ich war nie Außenseiter, weil ich ja manchmal so Außenseiterfiguren auch gespielt habe, wie das bei Stromberg oder so. Mhm. Da sagen Leute, die mich kennen, das hat mit dir ja gar nichts zu tun. Man spielt ja endlich mal einen, der so ist wie du.
Ja.
Stichwort Tier oder so. Aber das... ich war nie der Außenseiter oder Loser, der in der Ecke stand und von allen gehänselt oder gemobbt wurde oder so. Ich war eigentlich immer recht beliebt.
Also das war ich auch nicht, aber ich hatte eine Brille, ich hatte die schon mit 3 und das war einfach echt nervig. Und dann hatte ich eine Spange. Und zwar war in meinem Gebiss was derartig sozusagen in Unordnung geraten, dass das musste über oben gezogen werden. Das heißt, die ging nicht, das war nicht so eine coole Spange.
Das war so eine richtige Blechfresse.
Ja, und die ging auch nicht hinten im Hals rum, sondern über den Kopf.
Sehr uncool, echt.
Also es war so schlimm.
Ja.
Und dann das mit dieser Brille und dieser Zahnspange, ich war völlig verbaut, ich war ganz zugebaut sozusagen. Und in so einer Zeit, wo man wirklich, sag ich mal, relativ sensibel ist, was das Thema angeht. Und dann, als ich das nicht mehr brauchte, habe ich einfach meine Brille weggelegt und habe gesagt, ich setze die nicht mehr auf. Ich hatte aber -6 Dioptrien oder so. Das heißt, mir fehlt praktisch 1,5 Jahre fehlen mir meines Lebens, wo ich mich an nichts erinnern kann. Ich habe niemand und nichts erkannt und gesehen.
Viel nach Gehör dann gelebt.
Ganz
auch.
Viel nach Gehör. Aber schon jeden Tag S-Bahn gefahren. Boah, in die Stadt.
Der Freund von der Barbara ist ja hässlich wie die Nacht. Ja, aber er riecht so gut.
Nee, von Freund war da noch nichts.
Aber das ist ja vielleicht auch irgendwie gar nicht so schlecht. Manchmal ist es ja so, ich kenne eine Geschichte von einer älteren Dame, die immer die Brille abgelehnt hat für sich und irgendwann aber gedacht hat, okay, ich sehe jetzt wirklich gar nichts mehr und hat sich dann eine Brille aufgesetzt oder Kontaktlinsen bekommen. Und die hat sich richtig erschrocken vom Spiegel, wer da vor ihr steht. Also
ja, klar.
Wenn man das lange Jahre ohne aushält, dann ist der Schock umso größer irgendwann.
So geht's mir immer, wenn ich Fotoshootings mache und dann sehe ich mich, weißt du, während ich in der Deko stehe und so fotografiert werde, sehe ich mit einem Auge auf dem Bildschirm die Fotos von mir und dann denke ich mir, das sieht super aus. Und dann sagt der, können wir mal die Schärfe überprüfen und dann zoomen die das Auge so ran und dann denke ich, es ist eine Mondlandschaft oder so ein Elefantenauge, weißt du, mit so ganz vielen. Aber gut, ist der Gang der Zeit und ich... Das ist einfach. Das ist doch okay, oder? Du wirkst wie jemand, der mit sich und allem, wo die Dinge so hingehen, zufrieden ist. Ich habe das Gefühl, du bist total glücklich. Ich glaube, du kommst nicht abends nach Hause und grämst dich.
Oh, das täuscht aber. Ja.
Ehrlich?
Ja. Also, nein, ich bin schon insgesamt sehr glücklich mit dem, was ich mache, was ich machen darf. Ich habe ja auch echt irgendwie das Glück, mit tollen Leuten arbeiten zu dürfen und so. Und tatsächlich, das war jetzt ein bisschen eine blöde Antwort vielleicht, aber es ist echt, mir geht das ganz oft so, dass ich dankbar bin für das, was ich habe. So die Kleinigkeiten versuche ich mir, keine Ahnung, neulich hat mich jemand gefragt im Interview, wann waren Sie das letzte Mal glücklich? Und ich habe gesagt, heute Morgen unter der warmen Dusche. Ja. Also wirklich, wenn man so, da kommt einfach warmes Wasser aus der Wand irgendwie, wie toll ist das denn? Dass man das einfach sich bewusst macht, dass es einem echt gerade gut geht und andere Leute, viele Menschen auf der Welt haben dieses Glück nicht. Also insofern versuche ich da immer so ein bisschen nicht nach denen zu gucken, die noch mehr haben.
Ja.
Das war, glaube ich, früher so in meiner Jugend, dass ich mir dachte, oh, der hat das und wieso darf der das und der hat einen teureren Pulli und was weiß ich was. Und jetzt gucke ich eigentlich eher oft so, mein Gott, es geht so vielen Menschen schlechter als mir. Da habe ich die Verpflichtung, glücklich zu sein oder das zu wertschätzen, was ich habe. Das aber, heißt aber nicht, dass ich nicht auch zum Grübeln neige und diese schwärzeren Tage habe. Mhm. Aber dann hole ich das Tier raus und dann ist alles wieder gut.
Ja, oder du lässt es rausholen.
Ja.
Warst du als Kind, worauf hast du denn geguckt? Also bei mir waren schon, also ich hatte jetzt auch nicht die total, also ich war schon süß und lustig und cool war ich jetzt vielleicht nicht so. Ich habe mich wahnsinnig cool gefühlt, aber ich glaube, ich war überhaupt nicht so cool. Und ich hätte immer gerne natürlich bestimmte Arten von Jeans gehabt und Cowboystiefel und was ich auch gerne gehabt hätte wäre, ich wäre gerne früher schon mehr rausgegangen. Ich habe mich nicht getraut zu rauchen, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe im Prinzip sehr viel ausgesetzt, was ich bis heute nicht nachgeholt habe. Hast du Gas gegeben?
Ja,
durftest
schon.
Du? Ja, durftest? Ja. Ich durfte halt nicht bis 18. Und als ich 18 war, war es irgendwie vorbei.
Ja, ich hatte irgendwie so das Glück oder meine Mutter würde sagen, das Pech, dass ich, als ich so 14, 15 war, habe ich ja ein Jahr mit meinem Vater in Afrika gelebt irgendwie. Und das war natürlich so, da war ich wirklich jugendlich und unterwegs und da habe ich mit dem Rauchen angefangen, das erste Mal Alkohol getrunken, die erste Freundin gehabt, große Liebe auch damals natürlich mit 15 und mit allem, was da so dazugehört. Und also sehr früh meine Erfahrung gemacht und später hatte ich dann auch nochmal so eine Feierphase, das war so Oberstufe, 11. bis 13. Klasse, wo ich eigentlich von Mittwoch bis Sonntag früh feiern war. Also das war...
Ab Mittwoch war man schon in Wochenendstimmung, gell?
Da können ja jetzt schon mal vorglühen, weil bald ist Freitag und so und dann haben wir wirklich, da habe ich in Hessen gewohnt, da haben wir ziemlich viel auch alkoholische Getränke konsumiert.
Hast du noch Kontakt zu den Leuten von damals?
Zu den Alkoholikern von damals? Ja. Nee, wenig. Ich habe wirklich ein paar Kontakte noch. Ein Freund habe ich tatsächlich, der, weil Thema Glück habe ich gerade eben selber, nee, du hast mich gefragt, ne, ob ich ein glücklicher Typ bin. Das ist eine ganz süße Geschichte, weil der Hansi Engfeld heißt der Mann, der hat, damals haben wir so eine Autorallye gemacht, weiß nicht, ob du das kennst, dass man so rumgefahren ist und musste so Aufgaben lösen.
Ja klar.
Wer
ja.
wohnt bei Haus Nummer 20, wie heißt die Nachbarin von dem und dem?
Nein, das ist ja geil.
Mal Popcorn heiß machen und so Sachen. Und man musste dann, wie hoch ist die Statue im Park, im Stadtpark
dann
oder so.
Dann musste man da hinfahren mit dem Auto.
Genau, mit dem Zollstock ausmessen und so. Und dann gab es da jeweils Punkte für. Und ja. ein Ding auf dieser Liste war, findet ein vierblättriges Kleeblatt. Mhm. Und dann hat Hansi gesagt, halt mal hier an. Wir waren vier Leute im Auto. Und dann ist der da auf die Wiese und wir anderen drei haben so ein bisschen merkwürdig dem hinterher geguckt. Was macht der denn jetzt? Ja, der sucht jetzt ein vierblättriges Kleeblatt. Und ich sage, die Zeit können wir uns echt sparen. Lass uns mal den nächsten Punkt abarbeiten, weil ich habe mein ganzes Leben noch keins gefunden. Und dann kam Hansi zurück und hatte eins. Und das hat uns natürlich enorme 25 Punkte gebracht oder so. Also wirklich ganz, ganz großartig. Und der hat das Auge dafür, vierblättrige Kleeblätter zu finden und findet jedes Jahr welche und hat mir immer zum Geburtstag eins geschickt.
Nein.
Und damit ich immer Glück dabei habe. Und irgendwann habe ich, weil ich diese Geschichte so wahnsinnig toll fand, habe ich ihm gesagt, also ich glaube das nicht. Und dann hat er irgendwann gesagt, du, meine Verwandten, Bekannten, die sind alle schon versorgt, du kriegst mal die Ernte vom ganzen Jahr. Und dann hat er mir in einem Jahr 65 vierblättrige Kleeblätter geschickt. Und seitdem schickt er mir immer die Ernte sozusagen, die er eingefahren hat.
Vielleicht pflanzt er die an, weißt du? Und er geht keinen Meter dafür. Vielleicht ist das sein. Einfach so eine ganz abgeklärte Nummer. Der streckt nur die Hand aus dem Balkon raus und pflückt das aus seiner vierblättrigen,
genmanipulierten. Ich glaube, es ist auch, das ist viel Fake dabei. Aber er schickt mir halt irgendwie diese ganzen vierblättrigen Kleeblätter, mittlerweile auch so kleine Eingeschweißte, die ich weiter verschenken darf. Also Glück zum Weiterverschenken. Und ich habe, also bei mir zu Hause ist alles voll Glück. Also ich kann
Glück
mich da kaum
in Tüten,
retten.
Tatsächlich.
Ja, aber das ist echt so.
Kann man das nicht auch rauchen?
Das habe ich doch gar nicht
getrocknete
probiert.
Kleeblätter.
Das ist überhaupt mal eine Idee.
Oder?
Der Glück inhalieren.
Ja. Hansi Engfeld, wir grüßen ihn an dieser Stelle.
Ja,
wir sind
lieb.
Ja im ganzen Bundesgebiet, so ist ja fast Eurovision, was wir hier machen. Bis Österreich, bis in die Schweiz kann man uns hören. Hansi, wo auch immer du bist, viele Grüße.
Ja, grüß dich.
Grüß dich. Mit welchen Sendungen bist du? Kannst du dich noch erinnern, was du als Kind gerne gesehen hast?
Im Fernsehen?
Ja.
Ja, so natürlich gerne komische Sachen, ne? Väter der Klamotte und Dieter Hallervorden.
Oh Gott,
und
was diese, fand man das lustig?
diese ganzen Sachen. Natürlich gerne, ja.
Kannst du heute noch drüber lachen?
Bei vielen Sachen nicht mehr, nee. Die waren echt so auf die 12 und mit Torte ins Gesicht und so, ne? Das ist schon.
Rudi Carrell hatte in jeder Sendung eine Torte im Gesicht.
Ja.
Und es waren auch ganz viel, ich meine, wenn man sich das mal anschaut, wie damals Fernsehen, da waren ja Frauen wirklich, Frauen haben zum internationalen Frühshoppen am Sonntagmorgen immer nur den Wein reingebracht.
Ja, Wahnsinn, ne?
Das ist toll. Ich meine, damals, es ist niemandem aufgefallen, aber wenn man heute sich das anschaut, muss man schon manchmal lachen. Oder die kam mit dem Scheck rein oder so. Die Mareike Amado, die sehr lustig ist, die hat immer erzählt, sie durfte bei Rudi Carrell arbeiten und dann hat sie immer so einen Scheck so nur so reingehalten, dann waren nur ihre Hände zu sehen. Hat sie ganz stolz dann in Holland bei ihrem Vater erzählt, das waren meine Hände.
Das waren meine Hände. Ja. Ja, haben sich zum Glück geändert, ne?
Ja, total. Also inzwischen gibt's ja...
gibt es auch Männer, die Schecks reinreichen manchmal.
Ja, jetzt ist es oft so, ich mache ja viele Preisverleihungen, wie du weißt, und da ist jetzt ganz oft früher gab es eine Hostess und jetzt gibt es auch einen Hosteur immer, der eben auch gut aussieht und eine enge Hose trägt und dann auch mal den Preis bringt, damit jetzt für jeden was dabei ist. Ja, ist viel besser jetzt alles.
Natürlich.
Möchtest du mal vom Pferd geschossen werden, also in der Rolle als Cowboy so vom Pferd geschossen werden? Weißt du, so
ich bin,
so
das ist total albern, dass ich bin echt, ich weiß jetzt, ich kenne ein, zwei Leute, die jetzt lachen. Bei Mord mit Aussicht saß ich mal auf so einem Pony.
Und ich aber das ist nicht das, was ich meine.
Ich weiß, aber das fällt mir jetzt gerade ein. Und hatte so einen Brustpanzer an, weißt du, so ein, der eng, wo man sich nicht bewegen konnte. Ja. Wie so ein Schild außen drauf, so ein goldenes Teil irgendwie. Und irgendwie saß ich da einfach nur, dass ich gar nicht irgendwie mich bewegt. Und dann ist aber so eine Beleuchtungswand, also so ein Aufhellungsding, ne? Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das heißt, so eine Fahne. Die ist da umgefallen und das Pferd hat sich erschrocken und ist zur Seite gesprungen. Und ich bin von diesem Pony gefallen. Ich bin wirklich, und das Pony war wirklich nicht besonders hoch, aber zu hoch, als dass ich mit den Füßen auf den Boden kam. Und ich bin ganz blöd, weil ich mich auch nicht in dieser Rüstung bewegen konnte, bin ich wirklich von dem Pony gefallen. Und das sorgte beim Team für große Erheiterung. Weil wenn du das Pony Pony gesehen hättest. Mhm, und ja. Den Witz haben natürlich auch viele dann gemacht. Ja. Die haben das Foto, dann das Pony fotografiert, was so mini groß war. Und dann irgendwie, ja, da ist der Mädel runtergestürzt. Der ist so doof, auf dem Pony zu sitzen. Aber es war eben schuld, weil kam ein Windstoß und dann hat sich das Pferd erschrocken.
Nein, aber ich sehe dich schon irgendwo.
Du wolltest so kernig.
Ja.
Es muss jetzt nicht unbedingt mit Pferden zu tun haben, aber ja, weiß ich nicht. Mal so eine historische Geschichte, Wilder Westen.
Das wäre schon nicht schlecht, gell? Aber in deinem neuesten Film, der übrigens am nächsten Mittwoch läuft, 20. Januar, hast du einen Hund an deiner Seite, kein Pferd.
Ja, einen ganz tollen Hund.
Der heißt Cord.
Der heißt Cord, sieht genauso aus und hat ein Riesen, ein Riesenherz.
Ja. Wirklich?
Ja.
Was macht der Hund? Der beruhigt dich, oder? In der Serie Sörensen heißt Angst, heißt der Film.
Hat Angst.
Ja.
Sörensen hat Angst.
Ja, Sörensen hat Angst. Ja. Und lass mich raten, du bist Sörensen.
Ich bin Sörensen, ja. Und jetzt frag doch, was ich habe. Angst.
Warum hast du denn Angst, Sörensen?
Ja, das ist die Figur, die ich da spiele, leidet unter der sogenannten generalisierten Sorgenangst. Also es ist eigentlich die Angst, dass was passieren könnte. Mhm. Dass der ist krank, der hat also wirklich seit 2 Jahren diese Angstschübe, Panikattacken und so weiter, kann nicht mehr arbeiten und will jetzt den Weg zurückfinden ins Berufsleben. Der ist Polizist, also Kommissar, und lässt sich versetzen von Hamburg aufs Land nach Kartenbüll, so ein kleines fiktives Ort an der Küste. Und er hofft da irgendwie von seinen Tabletten runterzukommen. Und
lass mich raten, es funktioniert nicht, nee. Weil Kartenbüll ist gar nicht so, so beschaulich, wie er sich erhofft hat.
Genau, ganz genau.
Okay.
Bisschen vorhersehbar, ne? Aber es ist.
Nein, überhaupt nicht, weil was.
Das Tolle ist, dass wirklich diese Angststörung einem. Ich habe ja Regie geführt auch bei dem Ding. Und ich wollte nicht, dass wir jetzt einen Kommissar zeigen, der eine Macke hat, sondern ich wollte, dass diese Angststörung fühlbar wird und dass man den Zuschauer damit reinzieht. Mhm. In diesen Ort, in diesen düsteren Ort, aber auch in dieses Krankheitsbild. Und das ist wirklich spannend, das zu verknüpfen.
Wird man auch lachen?
Das hoffe ich, ja. Es geht nicht ohne Humor. Das ist so ein lakonischer Humor. Das Ganze basiert auf einem Buch von Sven Stricker, ein Roman. Mhm. Die hat sehr lakonisch lustige Dialoge auch geschrieben. Und es ist aber so, dass dann irgendwann, also der Humor funktioniert so lange, wie sich Sörensen über seine Angsterkrankung lustig macht, über sich selber auch. Mhm. Aber irgendwann übernimmt dann der Kriminalfall und der ist ziemlich düster und bitter und der verdrängt dann so die Angst. Also das ist auch
cool.
Das ist auch Teil dieses Krankheitsbildes, wenn du der Angst Platz lässt.
Ja.
Also wenn du dich aufs Sofa setzt, dann macht sich die Angst richtig schön breit wie so ein Hintern. Aber wenn du was zu tun hast und irgendwie abgelenkt bist und
kannst du es besser
musst,
im Zaum halten.
Genau. Und das passiert so ein bisschen dramaturgisch in diesem Film, dass der Fall dann irgendwann so groß und so heftig wird, dass der die Angst zur Seite drückt. Und dann ist die Angst nicht mehr ganz so Thema und damit eben auch der Humor nicht mehr so passend. Aber man kann hoffentlich auch lachen.
Ich finde es ja immer ganz gut, da achte ich übrigens auch bei der Auswahl meiner Jobs immer drauf, dass ich irgendwo dabei bin, wo es lustig werden kann, aber wo nicht immer lustig draufsteht. Also ich finde eben ganz toll, auch einen ernsteren Rahmen zu haben und dann ist man lustig, ist mir manchmal lieber als einen lustigen Rahmen und jetzt müssen wir lustig sein, so, weil das ist dann manchmal schwieriger fast.
Und ganz oft funktioniert das für mich auch nicht. Also ich finde das dann eben nicht lustig. Ne? Also ich habe das Zitat jetzt glaube ich nicht richtig im Kopf, aber Peter Ustinov hat immer gesagt, Komik ist für mich eine schöne Art, auf lustige Art ernst zu sein.
Ja.
Also man muss das ernst nehmen, man muss die Situation ernst nehmen, in der man da steckt und dann ergibt sich Situationskomik oder so, dann kann ich auch lachen. Mhm. Aber wenn man, wie gesagt, wenn man nur die Rudi Carrell-Torte ins Gesicht, wenn die gut gemacht ist, ein gutes Timing hat.
Torte.
Eine gute Torte im Gesicht, ist nichts gegen zu sagen. Aber
ich hätte gern mal wieder eine im Gesicht, ehrlich gesagt.
Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Mhm. Aber es wäre trotzdem, zumindest mal eine Waffel im Gesicht wäre schön irgendwie.
Ja.
Aber das ist so, dass ich auch immer den Humor viel toller finde, wenn man lachen muss, weil man es eigentlich nicht anders aushält.
Ja.
Also wenn das Leben so absurd ist oder so wehtut, dass man sich nur mit Humor drüber weghelfen kann. Das sind immer so die tollsten Momente, finde ich.
Finde ich auch. Und aber es spielt natürlich wieder im Norden, gell? Ich habe mich gefragt, ob du schon mal in Bayern irgendwo was angeboten gekriegt hast. Landsberg, Augsburg, könntest du doch auch, oder?
Ja.
Ich bin ja aus München praktisch, also für mich so, ist das ja. Aber ich sehe, also so richtig auf dem bayerischen Land habe ich dich noch nicht verortet.
Na, ich habe jetzt gerade den letzten Sommer, letzten Sommer habe ich ein Filmgerät, da war ich im Paketbote in München. Ja, da habe ich den Vater gespielt von so einem Sohn.
Ja.
Und da haben wir das ist eher ein Psychodrama geworden. Schon auch lustig, aber eher nicht so lustig wie jetzt die norddeutschen Sachen, die ich so gemacht habe. Ich kann das gar nicht.
Doch, du kannst es ziemlich gut, ehrlich gesagt.
Ich würde mich tatsächlich trauen, wenn ich so einen Taxifahrer spielen würde mit so zwei Sätzen. Dann würde ich mit viel Übung, könnte ich es hinkriegen. Aber eine große Rolle in Süddeutschland, dann denkt man immer, ich bin der Zugezogene, der aus Hamburg da hingezogen
ist. Und ganz schlimm ist, wenn Leute Dialekte sprechen und man aber sofort, weißt du?
Ja, ja.
Sofort hört, also es gibt ja ganz tolle, also viele Leute können ja zum Beispiel auch das Bayerische und das Österreichische nicht unterscheiden.
Das passiert mir auch, also wenn ich das versuche nachzumachen, dann rutsche ich gerne von einem ins andere. Ich bin da aber auch nicht so begabt tatsächlich, was diese Dialekte angeht. Ich musste bei 25 km/h dieser Mofa-Film in Schwäbisch sprechen. Mhm. Und habe das auch genau für den einen Satz, der schwäbisch sein musste, hingekriegt. Mhm. Aber die Sandra Hüller zum Beispiel, das war eine kleine Rolle auch, die hat so geschwäbelt, dass die Leute da unten dachten, wir wussten gar nicht, dass die von hier kommt.
Aber Schwäbisch, da geht einem durchs Herz auf, oder? Ich liebe Schwäbisch.
Ja, es hat so ein bisschen was Albernes auch, oder?
Es ist
so
auch
wie Niederländisch oder so, dass man das so ein bisschen süß findet.
Ich habe doch ein großes Herz für Dialekte.
Ja.
Und ich finde, wenn es nur so leicht angedeutet ist, aber nicht so richtig durchzoge, dann finde ich schon sehr sexy.
Oder noch lustiger sind die, die dann versuchen, Hochdeutsch zu sprechen.
Es ist immer, wenn ein Unfall passiert ist, auf der Straße oder so in Bayern immer, auf der A9 kam es heute wieder zu einem Zusammenstoß, wobei zwei LKWs und so, wenn die versuchen, sich so ganz gestochen auszudrücken, gell? Ja, das finde ich auch mal sehr lustig. So, pass auf, wir spielen ein Spiel, meine Redaktion hat sich was ausgedacht und damit wir möglichst viel von dir rauskriegen und wir versuchen das so in spielerischer Form immer zu erledigen, weil dann kommt es nicht so platt rüber, wie wenn ich das mache. Brauchst du was?
Weiß ich noch nicht.
Du rückst so hin und her?
Ja, ich bin aufgeregt. Jetzt kommen so Privatfragen, ne?
Ja, ganz. Wir wollen jetzt alles über dich wissen.
Ja, ja.
Jetzt kommen wir nochmal auf die Haare zurück. Was du gedacht hast, da kommst du drum herum. Jetzt geht es nochmal um deine Körperbehaarung gleich. Ich lese dir aber erstmal vor, was die Redaktion geschrieben hat. Liebe Barbara, lieber Bjarne, wir haben wieder was Schönes für euch. Dich kennt man unter anderem von Mord mit Aussicht, Tatortreiniger. Du hast also öfter mal Kontakt mit Toten. Wir tauschen jetzt die Rollen. Wenn du morgen die Leiche wärst, also sprich tot wärst, wie würdest du dann heute deinen letzten Tag gestalten? Um das herauszufinden, haben wir ein paar Fragen für euch. Das ist eine Mischung aus humorvoll und intellektuell, was uns da wieder gelungen ist.
Das geht sehr in die Tiefe auch. Bin sehr gespannt auf die Fragen jetzt.
Jetzt pass auf, wenn heute dein letzter Tag auf Erden wäre, welche Person würdest du anrufen? Ja. Hast nur noch Kohle für einen Anruf. 30 Pfennig, wie früher.
Boah, das ist hart, ey.
Ja.
Das ist insofern total schwierig, weil auch meine Eltern nicht mehr zusammen sind. Dann wäre ich da schon im Konflikt, weißt du?
Ja.
Wenn ich jetzt einen von beiden anrufe, wäre der andere traurig.
Oh nein, das macht mich jetzt auch. Das ist ein Scheißspiel.
Das ist wirklich hart, ein
hartes
Spiel.
Das ist doch ein Scheißspiel.
Das ist lustig gemacht.
Das ist ein Scheißspiel. Der Mädel heult jetzt schon, weil er zwei Eltern hat und nur einen Anruf. Ehrlich, tut mir so leid.
Viele andere haben ja von Anfang an gar keine Eltern, aber wenn ich jetzt schon zwei habe, würde ich auch zumindest gerne beide anrufen.
Okay, also du würdest deine Eltern anrufen. Das positioniert dich jetzt natürlich einerseits als sehr sensiblen Sohn, andererseits natürlich nicht ganz das Sexsymbol, was du jetzt hier rausarbeiten könntest, ne?
Ich habe aber bei sowas ist ja öffentlich, da hätte ich auch Angst, dass meine Eltern das vielleicht auch hören und sagen, ja toll, bei uns würdest du nicht anrufen oder was. Also deshalb,
weißt du was?
Bin ich ein bisschen unter Druck, ich kann hier nicht so frei antworten.
Nee, man hat doch immer die Eltern im Kopf, das finde ich aber, bei mir ist das auch so. Und es ist auch so, dass meine Eltern mir da ganz klar ich habe mal so ein Interview gegeben, wo ich halt gesagt habe, ja, ich bin in einem kleinen Vorort von München aufgewachsen, hat meine Mutter gesagt, jetzt mach das doch nicht immer so runter, wir werden hier schon total angesprochen, ob dir das alles nicht fein genug war und so. Und das stimmt, da muss man sehr sensibel umgehen, gerade mit den Eltern. Ich könnte nie ein Porno drehen, nur aus dem Grund, weil ich Angst hätte, dass meine Eltern dann schlecht über mich denken. Sonst wäre es mir wurscht.
Du, es gibt aber andere Schicksale. Stell dir mal vor, du hättest Angst davor, dass die da auftauchen, weißt du, oder da mitspielen.
Das, Mama?
Also, gibt Bist du das? Kannst du mal die Maske kurz absetzen? Mama! Nee, aber das geht mir auch so, dass ich in Interviews eben oft erzähle oder gefragt werde nach dieser Afrika-Zeit, weil das so meine Jugendzeit war. Und da war ich nun mal mit meinem Vater anderthalb Jahre irgendwie alleine. Und dann ist da meine Mutter auch immer so ein bisschen beleidigt, weil die sagt, ja, und ich war wo gar nicht. Irgendwie hab wo gar nicht stattgefunden in deinem Leben. Weil danach war ich dann 3 Jahre bei meiner Mutter, aber eben in Hessen. Das ist dann nicht so spannend für die Öffentlichkeit wie
Nigeria. Alkoholrausch, wie du gerade erzählt hast. Ja. Nee, aber es ist tatsächlich so, dass man auch manchmal haben ja Interviews auch ein anderes Thema und dann sagen die Eltern auch mal, hättest ja auch mal sagen können, dass wir dich sehr liebevoll erzogen haben. Du redest immer nur drüber, dass es streng war. Sag ich, ja, das war ja auch die Frage.
Genau.
Und dann aber ich verstehe das auch. Ich glaube, ich werde auch auf die Interviews, die meine Kinder geben werden, und sie werden Interviews geben, weil sie werden natürlich beide
berühmt.
Ja.
Nein, aber das, ich glaube schon, dass man dann, wenn es um den Tod geht und so ernst wird, dass man dann die engsten Vertrauten anruft. Deshalb wäre es jetzt Quatsch, wenn ich gesagt hätte, ich rufe irgendeine Hotline an oder so.
Ja.
Oder eine Witze, keine Ahnung, lass mir Witze erzählen oder so. Sondern klar, man ruft dann die engsten Leute an. Ich habe das sogar auch schon mal, aber muss ich ja gar nicht, aber könnte ich. Ich bin mal in Amerika, habe ich ja auch mal gelebt und war da im Krankenhaus und es war eine Not-OP und ich habe da noch so einen Telefonhörer
Das ist kein gutes Zeichen.
Da gab es noch nicht so Handy.
War das ist kein gutes Zeichen.
Nee. Mhm. Und dann haben die gesagt, you can make one call. Und ich dachte, das ist mein letzter, das Letzte, was ich machen kann. Und habe dann, weil mein Vater zu der Zeit auch in der Nähe gewohnt hat, habe gedacht, ich rufe den jetzt an und habe zu dem gesagt, du, ich liege hier im Krankenhaus, ich glaube, ich verrecke jetzt hier.
Nein, oh
und,
Gott.
Weil das, ja, wir haben auch so ein bisschen einen harten Humor, sage ich manchmal. Ja. Also verreck hat ihn da jetzt, das war ja so ein bisschen als Spaß gemeint, aber ihn hat das auch erwischt, weil er dachte, ruft der jetzt an? Also, und das, ist ein bisschen komisch mit diesem letzten Anruf.
Okay,
also ich habe überlegt, vielleicht kommt das ja noch, aber was man so essen würde oder
so.
Ja, kommt
so
noch.
Jetzt pass auf, welches Essen würdest du nochmal essen?
Brathuhn, auf jeden Fall und Marmorkuchen. Ich würde irgendwie literweise Cola mit Eiswürfeln trinken.
Oh Gott, ist ja wurscht. Es ist
total egal.
Ich würde nicht.
Und auch nicht Zero oder Light oder so ein Scheiß, sondern richtig die ganzen Zuckerwürfel rein.
Und dann auch Bratkartoffeln. Ich würde sehr viel Bratkartoffeln-mäßiges so. Also Bratkartoffeln, Chips einfach so. Mhm. Ich würde mehr oder weniger so im Food-Koma sein, dass der Tod dann nur noch, weißt du, wie so ein Übergang ist. Es ist nicht so ein direktes Ding, sondern.
Ja, oder dass man einfach so Bauchschmerzen hat, dass man.
Dass
möchte,
man fast froh ist, dass man erlöst. Leider kriege ich von zu viel Essen nie Bauchweh. Ich kann ein halbes Schwein auf Toast essen, also natürlich eins aus der Region und
natürlich.
So weiter.
Bio-Toast.
Bio-Toast. welcher Person würdest du, was würdest du anziehen? Welcher Person würdest du davon nicht erzählen? Das ist dein letzter, das ist zu kompliziert, da muss man zu sehr ums Eck denken. Was würdest du anziehen?
Also ich glaube, ich habe mich die letzten, sage ich mal, 30 Jahre so klamottentechnisch kaum verändert. Also Jeans und T-Shirt, das war ich schon immer so irgendwie.
Ja.
Und das, da ich mich da drin wohlfühle, denke ich, würde ich auch das anziehen.
Heute hast du einen Pulli an, da steht Sörensen drauf, den könntest du anziehen.
Ja, weil ich bin ja auf Promotour und da habe ich gedacht, das passt.
Und wenn du morgen tot bist,
guck mal,
bist du aber immer noch
steht. Hast du schon gesehen, was hinten drauf steht? Sörensen hat, achso, Moment.
Warte. Hat Sörensen.
Ja. Das ist ein Geschenk von der Produktion, weil ich ja Sörensen selber bin.
Mhm.
Und haben sie mir das geschenkt zum Abschied.
Das ist schön.
Sörensen hat Sörensen. Fand ich ganz süß.
Wird es denn noch einen zweiten Teil davon geben? Habt ihr es so gedreht, dass am Ende nichts Finales...
Also das ist so, dass der Sven Stricker schon einen zweiten Roman geschrieben hat.
So.
Sörensen fängt Feuer. Den kann man ja schon mal lesen, wenn man wissen möchte, wie es weitergeht. Und es gibt da sogar noch einen dritten, Sörensen am Ende der Welt.
Ja.
Und das ist, was die Bücher angeht, als Reihe gedacht. Beim Film weiß ich nicht genau. Also es könnte sein, dass wir irgendwann nochmal sagen, wir haben eine Idee für einen zweiten, aber es ist jetzt nicht als...
ist nicht so geplant,
ist
als
nicht so
Dreiteiler.
Geplant. Nee, auch nicht als endlos Krimi-Reihe oder so.
Okay.
Werde ich natürlich auch gefragt, weil die Figuren sind so liebevoll gezeichnet, dass man gerne wissen möchte, wie es mit denen weitergeht. Aber... das waren auch anderthalb Jahre meines Lebens, die ich nur das machen konnte.
Ja, aber du wolltest ja unbedingt Regie führen.
Nee, nicht unbedingt. Das hat sich so ergeben. Das ist mir so vor die Füße gefallen. Irgendeiner muss es ja machen.
Ja, und zweimal abkassieren.
War auch nicht schlecht.
Kriegt man doppelt, kriegt man dann...
Natürlich, man macht ja auch doppelte Arbeit. Also,
das ist super.
An dem Drehtag selber ist klar, das ist auch eine Doppelbelastung, aber vor allen Dingen musst du als Regisseur das ganze Ding ja vorbereiten.
Und dann
zusammen
und auch danach,
mit dem Kameramann ausdenken und dann danach ganz viel noch dran rumschnippeln und Musik drauf machen und so weiter. Also dieses ganze Projekt hat 1,5 Jahre gedauert. Und als Schauspieler bist du 20 Tage am Set und hast danach wieder frei. Also... Mhm.
Also das ist ja das Mindeste, dass unsere Hörer sich das angucken am 20. Januar, jetzt wo der Herr Mädel so viel Zeit da rein investiert
hat. Und Liebe auch.
Und Liebe.
Ja. Und Energie und alles.
Alles, also, ja. Körper, Haare. Mhm.
Geld auch,
ja. Ja. So, pass auf. Welches Buch würdest du nochmal lesen, wenn das dein letzter Tag wäre?
Oder die Frage wäre anders besser, ne?
Mhm. Sag mal wie.
Dass man dass man ein Buch lesen darf, bevor man dann stirbt, dann würde ich mir so ein Riesen, weißt du, so ein...
Ach so, du würdest dann so die
nochmal die Bibel Wort für Wort durchgehen. Nee, ich weiß, das ist tatsächlich...
Gibt es so ein Buch? Ich habe zum Beispiel Narziss und Goldmund gelesen, das fand ich ganz toll damals. Das habe ich aber lange, lange nicht gelesen, aber da dachte ich mir so, in dem Buch, da steht alles drin.
Aber vielleicht bist du dann auch enttäuscht, wenn man Hesse jetzt nochmal liest, wenn man älter ist.
Vielleicht nehme ich doch lieber die Dornenvögel.
Ja. Die kenne ich noch nicht, vielleicht nehme ich die.
Ja.
Nee, das wäre schlimm, wenn man sowas ganz Schlechtes als letztes lesen muss.
Verbotener Sex, aber es ist schon...
Heißt das Buch so?
Nee, aber es geht, glaube ich, darum, weil der eine ist
Priester.
Ich glaube,
das Buch Verbotener Sex würde ich, glaube ich, lesen. Wenn es ein Buch gäbe, was so heißt.
Vielleicht liest man auch was, wo gar nicht so viele Wörter drin sind, mehr Bilder. Ja, okay, gut, haben wir geklärt. An welches Gesetz würdest du dich nicht halten an diesem Tag vor deinem Tod? Das macht zu traurig. Also du.
Nein, aber da wird man sich an gar kein Gesetz mehr halten. Also leck mich.
Das ist geil, und stell dir vor, dann klappt es aber nicht am nächsten Tag und du überlebst doch. Und
ja,
dann,
voll peinlich.
Voll peinlich, ja. Aber so in zweiter Reihe parken finde ich nach wie vor eine tolle Sache. Wenn man trotzdem das Gefühl hat, dass man den Verkehr jetzt nicht... Also es ist,
aber das ist dir in dem Moment doch auch egal, ob du den Verkehr aufhältst oder nicht, oder?
Ja.
Also wenn du weißt, du bist morgen tot, dann kannst du das Auto quer parken hier auf die Kreuzung und einfach aussteigen.
Ist mir doch egal. Ich bin morgen tot.
Ja, aber dahinter steckt auch wieder echt eine spannende, tiefere Bedeutung, weil irgendwann sind wir ja sowieso alle tot. Mhm. Und warum wir uns oft nicht freier fühlen, weil wir, es könnte ja immer sowieso egal sein. Also dann, es sei denn, du hast jetzt Kinder und möchtest, dass die Welt halbwegs vernünftig übergeben wird an die, aber ich habe ja keine.
Du meinst, insofern, du kannst dich verhalten wie die Axt im Wald?
Ja, irgendwann bin ich sowieso nicht mehr da.
Mach dich frei.
Dann redet man so vielleicht schlecht über mich, aber es kann mir dann auch egal sein.
Über dich redet doch keiner schlecht. Du hast doch...
Ja, jetzt noch nicht, aber wenn ich dann erstmal loslege und quer geparkt habe, dann sieht das anders aus.
Ja, war echt immer nett, aber er hat überall quer geparkt. Aber sag mal...
Mann hat der quer geparkt.
Echt.
Querparker.
Aber ich glaube, du hast doch keine Starallüren, oder? Jetzt mal ehrlich, du kommst doch nicht ans Set und sagst, das Auto, was mich abgeholt hat, war nicht sauber und ich will das und ich will das und ich will Südfrüchte in meiner Garderobe und ich brauche weiße Betttücher und so, nee.
Nee, weil ich habe immer das Gefühl, die Leute, die ich am Set getroffen habe, die ich großartig fand, die hatten das alles nicht nötig.
Und das stimmt.
Da dachte ich immer, okay, wenn der Hermann Bayer jetzt hier jeden mit Hand begrüßt, selbst die Komparsen oder die Angehörigen von den Komparsen, dann kann ich das ja auch machen. Also ich habe nur mal ganz früh, als ich ganz früh angefangen habe, hat mir ein Kollege erzählt, er wurde gefragt, ob er abgeholt werden will und sagte, nö, das ist ja nicht weiter, fahre ich mit dem Fahrrad hin. Und er meinte, dann wirst du auch behandelt wie der mit dem Fahrrad kommt. Das ist irgendwie schon komisch, also dass man so ein bisschen das Spiel mitspielen muss, dass man sagt, nee, ich hätte schon dann doch gern ein Hotelzimmer zumindest, weißt du, wenn ich in der fremden Stadt drehe. So. Also so frech bin ich dann schon. Aber nee, man muss jetzt nicht die Garderobe neu streichen, nur weil ich da irgendwie morgen mich anziehe oder so. Nee. Aber wenn die Schuhe kalt sind, dann kann ich auch zum Tier werden. Das ist schon.
Wenn die Schuhe kalt sind. Und da kannst du dir doch jemanden, da gibt es doch tausend Frauen, die Lust hätten, da morgen so reinzuhauchen. Weißt du? So einen schönen angehaucht, warmer.
Also wenn es die gibt, dann sollen die sich melden.
Die melden sich bei uns. Ja. Bitte auf unserer Webseite melden.
Weil es ist ganz oft so beim Drehen, dann sind die Klamotten schon rausgelegt, die man anziehen muss, aber das Mobil ist noch nicht geheizt. Und dann steigst du in so eiskalte Schuhe ein. Das kann sich kein Mensch vorstellen, was das für eine Überwindung oft auch ist.
Na klar, und du bist also pass auf, wir machen jetzt einen Aufruf, liebe Frauen eher, oder ist dir wurscht?
Ist mir eigentlich egal.
Okay, also wer alle zu Hause jetzt sitzt und sagt, ich suche ein bisschen Abwechslung, brauche noch ein zweites Standbein. Ihr könntet dem Piane Mädel, wenn er wieder dreht und es ist die kalte Jahreszeit, die Klamotten warm hauchen.
Ich suche eine Aufgabe im Leben. Ja. Ich suche irgendwie Sinn für mich. Mhm. Dann könnten die ganz da genau hinkommen.
Und da geht es auch mal darum, eine Polizeihose eben aufzuhauchen, also warm zu hauchen. Da braucht man langen Atem. Kann man schon vielleicht Blasmusiker bevorzugte. Ja, ja. Also schön, gut. Einfach melden auf unserer App oder hier Homepage. Wen würdest du gerne treffen? Oh komm, du gibt's nicht so eine. Letztens habe ich mich mit, wer war denn hier, der gesagt hat, er findet, dass Monica Bellucci die schönste Frau. Ah, Jürgen Vogel, Monica Bellucci. Fand, dass das die schönste Frau der Welt ist. Die fand er super scharf. Wen würdest du, sag mal ruhig.
Das Problem ist, man weiß nicht, ob Bellucci dann den Vogel treffen will, ne? Das ist immer. Aber das ist nicht Teil der Frage.
Das ist nicht Teil der Frage. Das würde auch zu weit führen in der Recherche.
Was glaubst du, wer dich gerne mal treffen würde, den du gerne treffen möchtest?
Das ist eine sehr unbefriedigende Angelegenheit. Aber gibt's nicht so jemand, wo du sagst, boah, den möchte ich gerne mal kennenlernen? Kann jetzt auch, muss nicht eine Frau sein.
Ja, fällt mir jetzt.
Ich würde gerne Barack Obama treffen.
Ich habe gerade einen Podcast gehört mit Barack Obama und habe gemerkt, dass das so eine Wohltat ist, den sprechen zu hören, nachdem man irgendwie so 4 Jahre lang nur It's a Disaster und we're very good, it's awesome,
good job.
Great job, and you're fired. Also nachdem man nur diese Sprache eines 12-Jährigen gehört hat, irgendwie 4 Jahre lang, ist das so wohltuend, mal wieder richtige Sprache mit Vokabeln und so zu hören.
Und Adjektiven. Ja.
Aber ich weiß gar nicht, ob ich den treffen möchte. Den finde ich halt sehr irgendwie beeindruckend, den Obama. Aber
Schauspieler-Kollegen?
Ich glaube, ich würde da so ein bisschen auf Komik tatsächlich gehen und würde gern Ricky Gervais treffen. Also, aber ich würde mich vor dem ganz klein fühlen, weil ich den so toll finde und weiß gar nicht, also klein im Sinne von, man will ja, dass jemand, den man so lustig findet, dass er auch Spaß hat mit einem. Und ich weiß gar nicht, ob ich mich dann lustig genug fühlen würde, dem gewachsen fühle.
Ich weiß,
so.
Das war immer das Gefühl, was man hatte, wenn man früher bei Harald Schmidt eingeladen war und man saß so vor dem und man hatte sich was vorgenommen und man merkte, während man da reinlief, it's not gonna happen. Ich werde es nicht loswerden, Vorhaben.
Obwohl ich da gemerkt habe, ich war auch ein, zwei Mal bei Harald Schmidt, dass der alles auffangen konnte auch. Ja. Wenn du gemerkt hast, dass irgendwie läuft das jetzt gerade nicht so richtig, dann hatte er den passenden Spruch parat. Mhm. Also es war schon toll, wie professionell der irgendwie lustig sein konnte.
Mhm. Ja.
Den vermisst man tatsächlich. Also ich vermisse den so ein bisschen.
Ich auch total. Und der uns auch. Ich glaube, der vermisst uns auch.
Ja, ich glaube, der wird uns gerne mal wieder einladen in seine Sendung.
Ich könnte ihn noch mal hierher einladen.
Wir könnten zusammen in seine Sendung kommen.
Ja.
Jetzt mal so als.
Wir können es doch anbieten.
Wir könnten seine Klamotten warm hauchen, bevor er ins Studio geht. Ist immer sehr kalt bei Harald Schmidt.
Ja.
Der mag es nicht zu schwitzen und deshalb lässt er immer die Seele runterkühlen und die Zuschauer sitzen da mit Pelzjacken wie die Schüler während Corona und frieren sich irgendwie halt
tot.
Aber
was der natürlich hat, ist der ist sehr langgliedrig. Das heißt, der hat sehr lange, schmale Hosenbeine. Das heißt, da haben wir ordentlich gut zu tun, aber gleichzeitig ist es ein einfacher Job, weil ein langer Schlauch sich natürlich besser aufblasen lässt als so ein, weißt du, so eine dicke Pumphose.
Ja, natürlich.
Ah, ich sehe es schon vor mir. In der
Harald ist gut so. Ist noch zu kalt.
Ah, das ist doch schön. Ich finde, man muss auch Dienstleister bleiben. Weißt du, bei allem Star-Tum muss man auch Dienstleister bleiben. Ich habe das voll drauf. Welche Frau würdest du gerne treffen? Irgendeine, die du, gibt doch irgendeine, die du, kann auch aus deiner Jugend sein, die du richtig scharf findest. Oder halt auch eine aus der deutschen
Showlandschaft. Aber ich könnte,
irgendjemand, wo du sagst, voll mein Typ. Finde ich super. Also, hat ja keine weitergehenden Konsequenzen.
Als ich, dich brauche ich ja nicht zu erwähnen, weil die sitzt hier jetzt gegenüber. Das wäre irgendwie auch geschleimt und.
Ach so, oder? Findest du? Wäre geschleimt?
Ja, ein bisschen. Kitschig, okay. Wäre ein bisschen kitschig in dem Fall.
Aber findest du mich gut?
Bin ich gerne...
Okay, ja.
Also, als ich... kann ich die mir in einem ganz bestimmten Alter wünschen? Also, oder muss ich die jetzt nehmen, wie alt die jetzt sind? Also ich
du kannst, du hast frei wählbar, alles
also
frei.
Also ich würde gerne Sophie Marceau treffen, als sie 17 war.
Ja. Ich auch, ehrlich gesagt.
Die soll aber ganz doof sein, habe ich gehört.
Ist doch scheißegal.
Ja, stimmt.
Jetzt mal ganz ehrlich.
Ja, ja. Also, ist auch eine andere Sprache. Das ist ja egal.
Ja, also wenn die irgendwas sagt, du findest das auf jeden Fall toll.
In die war ich wirklich verliebt. Das war so einer der ersten Kinofilme. Außer Otto, der Film, habe ich irgendwie die Laboom-Filme gesehen.
Aber verliebt hast du dich nur in Sophie?
In Sophie Marceau und in die Oma auch so ein bisschen. Von Sophie Marceau.
Die habe ich jetzt gar nicht so vor Augen. Die
ja,
Oma
die
war
ganz
scharf.
Toll, ja, ja. Nein, nicht scharf, aber wo man so gedacht hat, oh, so eine Oma hätte ich gerne. Also so eine draufgängerische, die da irgendwie, ja, aber das...
Aber Sophie, das kann ich so nachvollziehen. Ich glaube, das ist der kleinste gemeinsame Nenner von allen Männern. Ich glaube, dass jeder Mann sagt, ja, nehme ich. Die war ja dann nochmal Bond-Girl und so, und da war die immer noch super toll.
Ja.
Oh, das verstehe ich.
Bond-Girls an sich sind ja, also Halle Berry ist auch...
okay, ich sehe schon... Da,
kann auch mal...
Okay.
Nein, aber ich jetzt dann, und deutsche das Frau, wieder so aufs Äußere beschränkt.
Ja, natürlich. Das wollen doch ach immer dieses scheiß innere Werte und
nein,
so.
Weißt du,
die Leute da draußen, die wollen Bam. Habe ich eine Chance beim Bjarne-Mädel? Ja, ich sehe aus wie Halle Berry. Also
ja, oder eben, so ich sehe aus wie Sophie Marceau mit 17 oder wie ihre Oma. Und ich meine, da habe ich jetzt viele Optionen wirklich. wer irgendwie zwischen Sophie Marceau 17 ja. und ihrer Oma steht, ja. das kann ich mir alles vorstellen. Die würde ich alle gerne mal kennenlernen. Nee, aber jetzt ganz noch mal ganz kurz ernst. Das ist ja auch mal so eine Frage, wenn man jetzt Frau Merkel trifft, wenn man die irgendwelche Sachen fragen möchte, so wird die einem dann ja auch nicht alles erzählen, was die weiß. Also wenn man sagt so, Angela, jetzt mal aus dem Nähkästchen, wie war denn das eigentlich da oder so? Wie hast du denn den
Trump? Und du bist jetzt Angela,
also,
oder wie?
Wie findest du den dann? Nein, aber ich meine, wenn du die triffst, dann kriegst du ja trotzdem nicht die Antworten auf die Fragen, die du hättest. Weißt du, was ich meine?
Ja. Und
also die wird jetzt ja nicht sagen, nur weil Bjarne Mädel jetzt fragt, erzähl ich mal, wie das wirklich abgelaufen ist damals mit Trump.
Wenn du jetzt diese Traumfrau triffst, dann ist es so, dass die vielleicht gar nicht sich so offenbart, wie sie es würde, wenn okay.
Ja. Naja. Also weder inhaltlich noch anders.
Ja, verstehe. Ja, es macht überhaupt keinen Sinn, das Spiel. Das Spiel macht überhaupt keinen Sinn, merken wir gerade.
Also es sind sowieso immer diese Hitlisten, ne? Diese, wen findest du am besten und was ist dein Lieblingslied und was ist dein Lieblingsbuch und welche Szenen irgendwie Schauspieler findest du toll oder so. Ja. Mir fällt es immer wahnsinnig schwer, so eine Hitlisten.
Ihr seid alle gefeuert. Ja, mein Reden, seit Monaten ist das wirklich so schwergängig mit denen. Die haben einfach keine... Oh Gott, kennst du gute Leute, Redakteure und...
Weißt du, was Interviews angeht, wie man da zu einem guten Ziel kommt? Das hat Roger Williamson mal gesagt. Mhm. Wenn du ein gutes Interview haben willst, darfst du nur Fragen stellen, wo du die Antwort noch nicht weißt. Das hat mir mal Sarah Kuttner verraten.
Das stimmt aber.
Ja.
Also ich weiß nichts über dich.
Nee, das ist gut. Aber es gibt ganz oft so Gespräche, die ich führe oder Interviews, wo ich merke, der Journalist hat mich morgens einfach meinen Namen gegoogelt.
Ja.
Und da steht dann drin, dass ich mal in Afrika war. Und dann ist die erste Frage, Sie waren ja mal in Afrika.
Ja, ich oder weiß.
Denkst, ich war ja dabei. Was ist denn jetzt die Frage? Ja, und dann haben sie mal in Amerika Putzmittel verkauft.
Und
wo
jetzt,
du denkst,
ganz kurz, es stand alles genauso in meinen Vorbereitungen, dass du ein Jahr in Nigeria warst und dass du Putzmittel verkauft hast, an den Türen geklingelt. Und was habe ich gemacht? Ich habe es nicht
ignoriert.
Erwähnt.
Ja, das finde ich ganz groß. Das ist eben der Unterschied.
Ja, weil man muss doch gucken, wo will das Gegenüber hin irgendwie, ja? Und ich wusste, du quer einparken ist viel mehr ein Thema.
Das ist viel mehr meins als meine Vergangenheit. Nein, das ist doch immer komisch, wenn jemand sagt, und das haben sie mal gemacht
ich
und
weiß.
Dir dein eigenes Leben nochmal erzählen sollst. Ich habe jetzt auch ein Jahr lang wirklich Pressefasten gemacht und bin nirgendwo hingegangen, habe auch kein Interview gegeben, weil ich angefangen habe, mich im Kreis zu drehen.
Ich auch. Ich war so gelangweilt von meiner Biografie.
Oh, dann denkst du mal, ich muss mir was anderes ausdenken.
Ich
muss sagen, ich bin leider ohne Eltern aufgewachsen und dann habe ich Elektrotechnik studiert. Ach, das wussten wir ja noch gar nicht,
Ich
habe mir alles andere, du musst dann das Leben, das du bisher so wahrheitsgetreu wiedergegeben hast, musst du sagen, das war alles fake. Das stimmt alles gar nicht.
Mhm. Also, ja, aber das ist wie so eine sich selbst verstärkende Spirale. Du erwähnst einmal mit 17 irgendwas und das wird dann immer wieder sozusagen, es ist das Erste, was sie über dich finden, der einzige Anhaltspunkt. Und der erste Interviewer nimmt das auf, der zweite guckt auf den ersten Interviewer, nimmt das auch und es verstärkt sich und wird zu einer Riesennummer. Also ich wurde dann zum Beispiel zum brilletragenden dicken Kind, was ich mal war, weil irgendeiner aus dem Brilletragen auch noch irgendwie ein Übergewicht gemacht hat, Und ich war dann das hässliche Entlein, was sich zum Schwan entwickelt hat. Und da habe ich dann irgendwann so gesagt, nein, ich war, so hässlich war ich jetzt gar nicht und ich war auch nicht dick. Ich bin erst jetzt dick geworden. Ach so, trotzdem kommt
ja, aber zum Beispiel zum Thema, ich komme gerne mal von meiner Arbeit nochmal zurück, diese Angstgeschichte oder zum Beispiel. Mhm. Hast du vor etwas Angst? Also was nämlich auch
ich bin überhaupt kein angstgetriebener Mensch, überhaupt nicht. Also ich bin auch nicht jemand, der überhaupt über Ängste viel nachdenkt oder so, gar nicht.
Weil das ist natürlich logisch, dass bei dem Titel Sörensen hat Angst, ich immer als erstes gefragt wurde, wovor ich Angst habe. Und wenn man dann sagt, naja, vor einer schlimmen Diagnose, vom Sterben, vor Verlust, vor Schmerzen, dann kommt die Antwort, oh, jetzt wird's aber philosophisch. Wo du denkst, hä? Wie soll ich denn darauf antworten?
Ja, weil bei dem Wort Diagnose sind die, zucken die schon so zusammen.
Ja, ich habe Angst vor Querparkern. Das ist meine größte Sorge.
Ich habe Angst vor Spinnen, tatsächlich.
Das ist interessant. Das ist ganz viele Leute.
Spinne oder Schlange? Aber nie beides.
Bei mir, wie? Spinne also, oder Schlange?
Ja, man hat immer entweder vor Spinne oder vor Schlange oder vor Ratte. Aber es ist jetzt nicht so, ich finde Männer eher vor Schlangen, Frauen eher vor Spinnen. Aber es ist vielleicht auch falsche Statistik.
Ja, kommt drauf an, wie groß sie sind. Ne? Und, also so, ich würde lieber eine Blindschleiche irgendwie wegscheuchen als einen Tarantel zum Beispiel. Aber,
richtig.
Aber interessant ist tatsächlich, dass es so viele Leute gibt, die Angst vor Spinnen haben. Und es gibt aber in Deutschland keine Spinne, vor der man wirklich Angst haben müsste. Es gibt ja keine giftigen Spinnen.
Aber man hat ja nicht Angst vor dem Gift, sondern vor der Physiognomie.
Ach so, vor diesen krabbelnden Beinen.
Ich habe keine Angst vor dem Gift. Könnte
nein,
die,
du kannst irgendwie die eklig finden, aber du hast wirklich Angst vor so einer Spinne?
Ich kriege Gänsehaut im Gesicht.
Okay.
Ja, ja. Bisschen so, aber ist auch schön.
Die Spinne und darauf hat sie es angelegt.
Ich habe so ein geiles Video letztens gesehen, wo so Mädchen auf einer Hands Night, also so einen Junggesellinnenabschied fahren und die sind in so einem Auto in Australien und da ist eine riesige Spinne am Dach des Autos, also innen, ja. Und diese Frauen, die haben alle so und dann die schreien immer so und diese Spinne krabbelt da so rum und dann fällt die auch auf eine drauf und dann siehst du, wie die Kamera runterfällt und dann schreien die nur noch und dann halten die und ich denke mir immer, warum hält die blöde Kuh nicht an? Die rast mit irrer Geschwindigkeit auf diesem Highway, die soll halt einfach rechts ranfahren, ja. Und so kann ich total nachvollziehen, diese totale Bäh. Bei mir ist auch so, sitzt sie an der Wand, dann denke ich, jetzt mache ich sie tot, aber wenn die dann schon so Augen hat, gibt schon große Spinnen irgendwie. Und
ja,
dann denke ich, jetzt kann ich die, wenn einen was mit Augen so anguckst, kann man nicht tot machen, dann so schnell. Finde ich. Und bis ich dann den Besen geholt habe, ist die weg. Und dann wird es dramatisch, weil dann denke ich mir, wo ist die jetzt? Die wartet jetzt und so. Und das finde ich eklig.
Okay, verstehe ich.
Du hast vor nichts Angst eigentlich so. Außer vor einer Diagnose haben wir alle, aber du hast doch vor Pferden, habe ich so ein bisschen rausgehört, hast du Angst?
Vor Pferden? Ja, die sind schon so ein bisschen unberechenbar, finde ich.
Finde ich auch.
So.
Finde ich auch. Ach, Bjarne, es ist ja nicht dein letzter Tag. Es ist ja nur ein Spiel gewesen.
Sagst du?
Nein.
Man weiß es ja nicht.
Eben, aber lebe bitte, auch wenn wir jetzt hier
als
fertig sind.
Als wäre es der letzte Tag.
So, als wäre es der letzte Tag. Ich liebe
da
diesen Spruch.
Da gibt es ein Lied auch, oder?
Ja. 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 Es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Sind wir schon vorbei?
Ja.
Das ist schade
wir reden
eigentlich.
Jetzt seit, warte.
Zwei Tagen.
Genau einer Stunde.
Krass. Das geht sehr schnell um.
Das ist ein
dir.
Gutes Zeichen.
Ja. Absolut.
Weil ich nicht die Afrika-Frage gestellt habe. das war toll. Zu Recht finde ich alle super.
Ja, wann am nächsten Mittwoch kommt mein Film?
Ja, 20. Januar.
Ja, wahrscheinlich nachdem der neue Präsident
das geht zusammen.
Wurde.
Sörensen und Biden
erst
betreten.
Erst Biden, dann Sörensen.
Betreten
die Weltbühne quasi.
Die Weltbühne zum gleichen Zeitpunkt.
Herrlich.
Ich werde es mir angucken. Ich finde es toll, dass du bei mir warst.
Ich war sehr gerne bei dir.
Ladies and Gentlemen, Bjarne Mädel live bei mir im Studio.
Tschüss.
Tschüss. Ach, was ist das für ein toller Typ. Ich liebe ihn. Ich habe gerade schon vorgeschlagen, Clemens, vielleicht kannst du das auch anleiern, weil du bist ja unser Podcast, Paul, sozusagen,
ja.
Podcast Paul, dass ich mit dem gemeinsam einen Podcast mache, wo wir einfach über die Dinge des Lebens sprechen. So eine Stunde lang.
Okay. Ja, das können wir. Das
ein, zwei, dreimal die Woche, das würde mir Spaß machen.
Ja. Das sollte kein Problem werden. Ab nächster Woche sind wir am Start.
Und wenn das dann wirklich an den Start geht, dann würden wir uns bei euch nochmal melden und euch darüber informieren. Also, das war eine tolle Sendung mit Bjarne Mädel. Es geht jetzt weiter, weil wir natürlich jede Woche neue Gäste hier im Studio haben. Ich bin gespannt, wer es nächste Woche wird.
Neues Jahr, neue Promis.
Ganz genau, es wird auf jeden Fall hochkarätig. Also, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Vielen Dank, eure Babsi.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de